Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen nach dem großen Opernmarathon hier im Deutschlandfunk Kultur. Seit 16 Uhr haben wir die Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele übertragen. Richard Wagners, die Meistersinger von Nürnberg. Live vom Grünen Hügel. Gleich schalten wir nochmal dorthin und hören von unserer Opernkritikerin, wie die Neuinszenierung des Musical-Spezialisten Matthias Davids ankam. Bei ihr und beim Publikum. Später sind wir dann bei den Salzburger Festspielen. Dort hat der Regisseur Dusan David Pašisek die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus inszeniert, als Weckruf aus der Vergangenheit. Und am Schluss heben wir die Schauspielerin Helen Mirren zu ihrem 80. Geburtstag, wohin wohl, auf den Thron, obwohl sie wollte gar nicht Königin werden.
I didn't want to become the actress who plays the Queen.
Und genauso wenig wollte sie immer wieder auf ihre Sexiness angesprochen werden.
I don't think sexy is such an important thing, honestly. You know, what does it mean? Liberate us from sexy.
Sie hören Fazit Kultur vom Tage und das heißt zuallererst Politgipfel auf dem Grünen Hügel. Die Abendzeitung aus München bringt damit auf den Punkt, wer heute alles gekommen ist zur Eröffnungspremiere der diesjährigen Bayreuther Festspiele. Neben dem Kanzler und KollegInnen auch die Ex-Kanzlerin Wagner-Fan Angela Merkel. Allesamt gespannt auf die Neuinszenierung der Meistersinger von Nürnberg. Und dafür zuständig ist Matthias Davids, künstlerischer Leiter der Sparte Musical am Landestheater Linz. Was interessiert ihn an dieser Geschichte?
Das ist ja eine spezielle Geschichte dieser Vereinigung von Meistern, die so einen Verein gegründet haben. Wir komponieren Lieder auf hohem Niveau und haben da Regeln aufgestellt, die allerdings so kompliziert sind, dass sie sie im Zweifelsfall selber nicht verstehen. Und das ist natürlich auch das, was so absurd ist an der Geschichte. Oder da kommt auch der Humor in die Geschichte. Die haben sich so eingeengt mit den Regeln, die sind so kompliziert, die versteht ein Zuschauer nach dem dritten Erklären auch immer noch nicht. Aber es ist ein Vorgang, der Kunst erzeugt.
Und zwar diese Musik. So endet der erste Aufzug in Richard Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg. Wir haben die Auftaktpremiere der Bayreuther Festspiele heute seit 16 Uhr als Marathon live übertragen im Deutschlandfunk Kultur. Aber Franziska Stürz hatte im Festspielhaus in Bayreuth auch die Bilder dazu. Guten Abend.
Ja, grüße Sie vom Festspielhügel.
Matthias Davids ist Musical erfahren, bedient aber gerne beide Register, U- und E-Musik. Heute früh hat er bei uns im Programm erzählt, dass er schon nah am Original bleiben wollte, den Stoff aber trotzdem in eine fiktive heutige Zeit holen wollte. Wie macht er das?
Ja, also ich komme hier gerade aus einer Produktion, die sehr nah tatsächlich an Wagners Geschichte ist, aber auch so ein bisschen an die Optik erinnert sehr stark an Disneyland oder sowas wie den ZDF-Kinderkanal. Gerade jetzt beim letzten Aufzug war ich doch umringt, oder die Bühne war voll mit Gartenzwergen, einer großen bunten Kuh, aus der die Luft rausging, die doppelte Merkel, der doppelte Gottschalk und ein Narrenclub von Meistersingern. Also das war schon ziemlich schrill und bunt. Und auch irgendwo lustig, bis zu einem bestimmten Punkt.
Davids will zum einen das Komödiantische rausarbeiten, aber wie geht er mit den Konflikten des Stoffes um?
Ja, also er löscht schon ein paar raus. Also es gibt da ja so verschiedene Beziehungskonflikte in dem Stück, nämlich der gealterte Meister Hans Sachs und die junge Eva, die aber eben von Stolzing geliebt wird und diesen Stolzing auch zurückliebt und ihn will, obwohl er eben kein Meister ist, aber ihr Vater will, dass sie einen Meister heiratet. Und dann gibt es noch den Beckmesser, der auch diese Eva will. Also da sind eben viele Männer, eine Frau. Und diese eigentliche, doch auch väterliche Liebe von Hans Sachs zu Eva, die blendet zum Beispiel Davids aus. Also das sehe ich in dieser Produktion nicht, dass der Sachs da wirklich einen Konflikt hat, dass er diese Eva nun nicht haben soll und erkennt, dass die lieber einen Jüngeren möchte. Ja, und dann gibt es auch noch immer so diese Frage, was man mit dem lustigen Paar macht, mit dem David und der Magdalene. Die haben eigentlich auch eine Liebesgeschichte, wird in dieser Inszenierung eigentlich auch ausgeblendet, ist auch ein ungleiches Paar. Also er lässt einfach ein paar Nebenschauplätze, sage ich jetzt mal, raus und konzentriert sich eben ganz stark auf dieses, die beiden Jungen, die sich nicht kriegen können, weil ihnen da diese ganze Tradition im Weg steht. Und das wird auch sehr gut gezeigt und ganz toll wird vor allen Dingen die Figur des Beckmessers als komische Figur, unfreiwillig komische Figur gezeichnet. Michael Notsch gibt hier den Beckmesser und das ist also eine der ganz, ganz großen, starken Figuren, neben der mir auch sehr, sehr überragend erschienenen Eva von der jungen Christina Nilsson. Das ist auch ein Debüt hier am Hügel.
Naja, für die Regie stellt sich ja immer wieder neu die Frage, wie umgehen mit der problematischen Schlussszene, in der Hans Sachs zur Ehre und Bewahrung der heiligen deutschen Kunst aufruft. Wie geht Matthias Davids damit um?
Also wie gesagt, das ist auf einmal nach der Schusterstube. Der dritte Aufzug besteht eigentlich aus zwei Bildern. Erst sind wir in der Schusterstube von Hans Sachs. Das ist eine Schusterstube und da ist Hans Sachs und er singt. Also das ist sehr statisch, das ist wirklich traditionell. Er kommt jetzt dann in der Festwiese ein riesengroßer Bruch. Da wird eben dann die große bunte Kuh, und das ist wortwörtlich zu nehmen, eine riesengroße aufblasbare bunte Kuh auf dem Kopf als Himmel aufgeblasen. Da geht dann ab und zu auch mal die Luft raus. Also das ist sehr wörtlicher Wortwitz, den man dann da auch in der Bühne von Andrew Edwards erlebt. Dann werden da bunte Fähnchen geschwungen, wie gesagt, die Lehrbuben tragen auf einmal Gartenzwergmützen, alle verkleiden sich und machen eine Party. Da wird es aber auch eben total schrill und schräg und so ein bisschen Kasperle-Theater. Also man kann natürlich dann da die gesamten textlichen Schwierigkeiten und die Nazi-Vergangenheit und das Grauen, das einem da immer so, der Schauder, der einem da immer so über den Rücken läuft, dadurch überdecken, dass man da so eine bunte, lustige Gartenzwergnummer draus macht. Dann ist am Schluss, läuft auch Eva mit Stolzing einfach weg und drückt dem Meister und auch dem Sachs einfach, die drücken den da diese Kette, die da sich umhängen soll als Meister, in die Hand und sagen, nee, danke, brauche ich nicht, will ich nicht, tschüss. Also da ist schon auch eine Abwendung vom Stück oder eine bewusste Konfrontation oder einfach ein Konflikt auch ausgelebt in der Inszenierung. Das hat dem einen oder anderen auch nicht gefallen, aber generell gab es hier jetzt ausnahmsweise mal keinen großen Buh-Orkan. Nach einer neuen Bayreuther Premiere, ja. War eine leichte Sache.
Die musikalische Leitung hatte der italienische Dirigent Daniele Gatti, Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Wie macht er das über die Strecke von 4,5 Stunden?
Ja, erfreulich vielschichtig. Also ich habe wirklich jetzt auch mal ganz, ganz neue Aspekte in diesen Meistersingern herausgehört, weil es eben vor allen Dingen sehr lyrisch besetzt ist. Da gibt es eben ja auch die Stimmen, auf die Rücksicht genommen werden muss, auch im Graben. Und das tut Daniele Gatti, vor allen Dingen jetzt gerade bei Georg Zeppenfeld als Hans Sachs, der eine sehr ungewöhnliche Besetzung ist. Weil er eigentlich ein tiefer Bass ist und die hohen Stellen eben gar nicht so lautstark singen kann. Dann sehr gute Ensembles. Der Chor ist ja auch neu besetzt mit neuer Leitung und neuen Sängerinnen und Sängern. Auch ganz schön schwierig, hat ordentlich was zu tun in diesem Stück. Das wurde alles sehr gut auch zusammengehalten, wobei ein paar Mal hat es schon geklappert. Da weiß ich jetzt nicht, ob es mehr an der Szene lag oder eben doch, dass die sich erst noch wieder finden müssen als Kollektiv. Aber der Orchesterklang hat mich wirklich absolut überzeugt.
Und am Schluss großer Applaus, ja?
Also schon nach den einzelnen Aufzügen gab es also wirklich einhelligen Applaus und erst ganz am Schluss gab es vereinzelte Buß für, ja, sicherlich auch berechtigt einige Schwachstellen, sowohl in der Besetzung als auch dann eben durch in der Inszenierung. Die ist einfach, weil das Stück lang ist, nicht durchgängig brillant, ja. Aber mir hat, wie gesagt, die Leichtigkeit, der fehlende Deutungszwang mal richtig gut getan, dass man nicht immer überlegt, worüber muss ich jetzt noch nachdenken, als über das Stück. Und das ist was fast schon Neues, dass man jetzt nicht noch eine dritte, vierte, fünfte Ebene hat, die da interpretiert werden muss. Ja, also ich muss sagen, diese Meistersinger tun, glaube ich, hier dem Bayreuther Programm, dem Grünen Hügel, gut und sind ein Erfolg.
Franziska Stürz über die Eröffnungspremiere der diesjährigen Bayreuther Festspiele Wagners Die Meistersinger von Nürnberg, neu inszeniert von Matthias Davids. Ganz ohne Ticket ist die heutige Aufführung in der ARD Audiothek und Mediathek zu finden, mit und ohne Bild, je nachdem, wie viele Sinne Sie ansprechen wollen. Franziska Stürz, schönen Restabend.
Danke Ihnen auch.
Wie es jetzt bekannt wurde, ist der Schauspieler Martin Seifert bereits am 15. Juli gestorben. Einer der bekanntesten Theaterschauspieler der DDR. Jahrzehnte stand er auf der Bühne des Berliner Ensembles. Er hat in DEFA-Filmen mitgespielt und war bis zuletzt im Kino und Fernsehen präsent, zum Beispiel in der Serie Babylon Berlin oder als skurriler Butler in der Kinderfilmreihe Bibi und Tina. Martin Seifert wurde 74 Jahre alt und wir wollen an ihn erinnern mit dem Film und Theaterkritiker Peter Klaus. Hallo, guten Abend.
Einen guten Abend.
Welche Rolle fällt Ihnen als erste ein, wenn Sie an Martin Seifert denken?
Gleich seine erste Kinorolle. 1979 ist der Film rausgekommen, Bis dass der Tod euch scheidet. Und er ist damit schlagartig berühmt geworden. Gespielt hat er den Arbeiter namens Jens in diesem Drama, Familiendrama von Starregisseur Heiner Caro. Und Seifert fesselte da mit einer wirklich tiefschürfenden Charakterstudie eines Mannes, der recht verschlossen ist, der eigene seelische Verletzung, die er in der Kindheit erlitten hat, nie verarbeiten konnte, der sich allein mit körperlicher Gewalt gegenüber seiner Frau oder mit der Flucht in den Alkohol äußern kann.
Hier gegenüber Katrin Sass.
Hey! Hey, mach auf! Die Tür wirklich ein! Hau ab, du, oder ich hol die Polizei! Mensch, die Leute im Haus! Der schlägt mir doch die Tür ein!
Sie nicht herein, keine Bitte!
Mensch, du kriegst doch niemanden, der die Tür repariert!
Ja, lass die Tür an, Tilly!
Und jetzt steh auf, los, steh auf, zieh dich an!
Was soll ich da machen?
Ich weiß nicht! Zieh dich an!
Wirklichkeit ungeschönt, keine Spezialität der DEFA, und die DDR-Oberen mochten den Film auch so gar nicht, das Publikum hingegen sehr, fast 1 Million Zuschauerinnen und Zuschauer, denn das Entscheidende war, das Verschlossene, das Verschüchterte, auch das Verkorkte dieses Jens, das machte diese Figur zu einer Symbolfigur. Jens stand für die DDR an sich, für viele Menschen dort, die mit dem Alltag überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Die DDR war ja ein Land mit einer ungeheuer hohen Rate an Alkoholikern und auch Suiziden. Und klar, das war ein politisch intendierter Film, eine Metapher für das Leben hinter der Mauer an sich. Und Martin Seifert war so aufregend, weil er unaufgeregt war und das alles mit kleinen Mitteln zum Ausdruck gebracht hat.
Und im Theater, wie war er da?
Da muss man als erstes sagen, dass er ein exzellenter Ensemblespieler war, prägnant selbst in kleinsten Momenten. Und von den vielen, vielen kleinen und großen Rollen, ja 4 Jahrzehnte allein am Berliner Ensemble, ist mir ganz besonders der Gerichtsrat Walter im Zerbrochenen Krug in Erinnerung. Das war an sich eine recht grelle Inszenierung, aber Martin Seifert trumpfte mit Sanftheit auf, mit Ironie, das Leise, das Hintergründige, das hat ihm nun mal ganz besonders gelegen. Und ich möchte eins nicht vergessen, nämlich seine Arbeiten für Hörspiel und Hörfunk zu erwähnen. Hochgelobt etwa die Reihe Universum JSB im Deutschlandfunk Kultur. Da hat er den Thomaskantor Johann Sebastian Bach gesprochen und da wurde durch Martin Seiferts Sprechkultur eine Legende zum Menschen.
Es sind ja ganz unterschiedliche Facetten und doch hatte er anscheinend einen ganz eigenen Stil.
Es war wie bei allen großen Schauspielern, er blieb immer auch irgendwie er selbst. Martin Seifert auf der Bühne war immer auch, egal in welcher Rolle, Martin Seifert. In den besten Theaterinszenierungen und Filmen, in Kino oder Fernsehen, in denen er zu sehen war, Da hat er der jeweiligen Rolle so eine ganz eigene Mischung aus verhaltener Ironie und auch stiller Verdruckstheit gegeben. Er hat oft Sanftmütige verkörpert, die, ob nun bewusst oder unbewusst, hinter allem Zarten immer auch eine Menge Schweres verbargen, auch Böses. Aber er hat auch das Grell-Komische beherrscht. Da wurde er meines Erachtens viel zu selten eingesetzt. Ich erinnere mich wahnsinnig gern an ihn auf der Bühne als Vater in Bertolt Brechts Kleinbürgerhochzeit.
Was für eine Art Arbeitsethos hat er vertreten? Wofür haben Sie ihn besonders geschätzt?
Der Mann war ein Arbeitstier, das nicht dem eigenen Ruhm hinterhergejagt ist, sondern der Martin Seifert hat, ich glaube, wirklich immer dem Publikum gedient. Das war jedenfalls immer zu spüren. Gerade im Theater, da ist ja die Reaktion der Zuschauer ganz schnell mitzukriegen. Die Interaktion zwischen Bühne und Zuschauerraum. Und man hat immer gespürt, Martin Seifert wollte die Leute kriegen. Er wollte berühren. Er wollte zum Nachdenken anregen. Theater war für ihn kein Event, sondern immer auch eine Schule fürs Leben. Ich sage, Martin Seifert wollte, ohne irgendwelche Zeigefinger zu erheben, dass das Publikum was zum Nachsinnen mit nach Hause nimmt. Es bleibt die Erinnerung für mich an einen Grübler, für den die Sinnfrage immer die wichtigste war, die Erinnerung an einen Schauspieler, der sich wirklich in den Dienst der Kunst gestellt hat.
Peter Klaus erinnerte an den Schauspieler Martin Seifert, der, wie erst jetzt bekannt wurde, schon am 15. Juli gestorben ist. Peter, danke.
Ich danke.
Lassen Sie mich durch. Ich mache Kultur. Ärztinnen und die Künste.
Wir lernen in diesem Sommer immer mehr multitalentierte Menschen kennen, die mal Medizin studiert haben, als Ärztinnen oder Ärzte gearbeitet haben, doch dann umgeschwenkt sind und in einem künstlerischen Beruf ihr Glück gefunden haben. Bei manchen läuft das zweigleisig, andere machen einen richtigen Cut und setzen alles auf eine Karte. So macht es Anissa Lussiv, 33 Jahre alt und bis vor 2 Jahren Anästhesistin an der Berliner Charité. Und wenn Sie jetzt denken, Anissa Lussiv, das ist doch diese lustige Comedian, die einen Hijab trägt. Dann liegen Sie genau richtig. Klischees über Muslime treibt sie gern auf die Spitze.
Eine Dating-App für Muslime, die hieß Muslim-Tinder, also kurz Minder. Das gab es auch für Katholiken, das hieß dann Kinder. Ich habe mir Minder runtergeladen, ich wollte Halal swipen. Bevor ich die App dann gelöscht hatte, hatte ich noch ein Match, ja. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil da hatte ich eine Sprachnachricht. Halli, hallo, hallöle! Du wunderschöne Wüstenblume. Dein Vater kommt aus Algerien, das trifft sich aber gut. Ich habe eine Putzfrau, die kommt aus Albanien. Kennt ihr euch vielleicht? Ja, so habe ich meinen Mann kennengelernt.
Das ist der komödiantische Sound von Anissa Lussiv. Hallo, guten Abend, willkommen bei Fazit.
Hallo, guten Tag.
Als Anästhesistin mussten Sie beruhigend wirken und die Menschen mit Medikamenten ja im Grunde runterfahren. Auf der Bühne bringen sie das Publikum zum Lachen und schütteln es eher wach. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Energiezustände, oder?
Ja, genau. Das fiel mir auch, als ich beides noch auf Halbzeit gemacht habe, also wirklich morgens als Anästhesistin gearbeitet habe und abends dann in den Club bin, um Gags zu erzählen, sehr, sehr schwer. Also dann in der Feierabendlaune, die ich sonst hatte, dann nochmal alles zu geben und die Leute zu aktivieren. Aber ja, jetzt ist es eher hauptsächlich Comedy, kann mich also darauf konzentrieren. Aber das stimmt, der Switch war schon und ist auch manchmal immer noch ein bisschen ungewohnt.
Der Vater ein algerischer Ingenieur, die Mutter eine deutsche Ärztin. Hat sie Ihnen das Medizinstudium nahegelegt oder war Ärztin nach der Schule wirklich ein Traumberuf?
Ich würde mal sagen, beides. Also meine Mutter hat das natürlich vorgelebt und ich habe auch die Außenwirkung sehr stark wahrgenommen. Also es war natürlich immer noch ein sehr prestigeträchtiger Beruf. Mein großer Bruder hat dann auch vor mir Medizin studiert, der andere Psychologie. Ich habe 2 ältere Brüder. Also das war irgendwie schon so eine Art Ideal und für mich gehörte es auch dazu. Natürlich wollte ich auch Menschen helfen. Ich glaube, so wie die meisten Leute, die auch Medizin studieren möchten und das auch tun. Es war natürlich so ein bisschen so ein Traum, aber es war auch ziemlich angesehen und auch so ein bisschen eine Erwartung darin. Also es war auch schon so ein bisschen angenommen, dass ich dann ja auch Ärztin werde, so wie meine Mama oder mein Bruder.
Und warum gerade Anästhesie?
Ich habe anfangs eher so geschwärmt für so Richtungen wie Psychiatrie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie wollte ich machen. Und ich habe mich dann doch so ein bisschen in Anästhesie verliebt. Das war für mich auch ein ganz unbekanntes Fach. Ich glaube, für ganz viele, die denken sich auch so, Narkose, da sitzt man rum und spritzt was. Was ist daran so spannend? Aber es umfasst viel Notfallmedizin. Viele Anästhesisten fahren auch Notarzt. Es hat viel von der Intensivmedizin. Man muss mindestens ein Jahr auf die Intensivstation Akutmedizin machen. Mir hat gefallen, dass man viel Praktisches macht. Also man legt Katheter, man legt zum Beispiel auch diese lokalen Narkosen. Für mich war das vor allen Dingen im Gegensatz zu anderen Fachrichtungen schon so eine Kombi aus viel Praktischem, aber auch viel Theoretischem und natürlich totales Totschlagargument war für mich, die Anästhesisten und die Anästhesistinnen, die ich im Krankenhaus gesehen habe, die fand ich immer total cool. Die fand ich irgendwie viel cooler als die Chirurgen.
Und warum sind Sie dann ausgerechnet auf Comedy umgeschwenkt? Also haben Sie das richtig gelernt oder sind Sie dann Naturtalent?
Ich war tatsächlich an der Comedy-Schule. Es gibt eine in Hamburg, die heißt Hamburger Schule für Comedy. Die habe ich besucht, weil ich auch dachte, okay, du hast 6 Jahre Medizin studiert, vielleicht gehst du nicht einfach so auf die Bühne. Was viel damit zu tun hatte, warum ich umgeschwenkt bin, ist also die ersten 5 bis 7 Jahre eines jungen Arztes oder einer jungen Ärztin bestehen halt aus einer Facharztausbildung und beinhalten sehr viel Eigenstudium, so viel auch sehr unflexible Arbeitszeiten. Also ich bin dann wirklich in so einen zwar auf dem Papier stehenden 40-42-Stunden-Wochen-Rhythmus gekommen, aber es waren dann effektiv durch Bereitschaftsdienste, Überstunden und so weiter, waren es dann teilweise 60 bis 70 Stunden in der Woche, da blieb wenig Zeit für was anderes. Also mir fiel es sehr schwer, da noch irgendwelche Hobbys aufrechtzuerhalten. Und da habe ich mich dann danach gesehnt, noch was Kreatives zu machen, was mir auch lag, aber dem ich natürlich neben dem Studium und der Arbeit wenig Zeit gewidmet hatte.
Aber woher wussten Sie, dass Ihnen das lag? Also wie fing das denn an, selbst Comedy zu machen?
Um ehrlich zu sein, war das ein bisschen Zuspruch aus dem Umfeld oder Freunde. Ich habe in Berlin erstmals so eine Open-Mic-Szene kennengelernt. Das bedeutet, dass ich da selber zu so Stand-Up-Gigs gegangen bin. Es war mir irgendwie gar nicht so klar, dass man auch ohne jetzt durch ein großes Management oder durch TV Total entdeckt zu werden, dass man da einfach in eine Bar gehen kann und mal so das, was man aufgeschrieben hat, testen kann. Und dadurch habe ich mich dann immer mehr so damit überhaupt befasst, dass es eine Option ist. Ich war natürlich gerne immer lustig im Umkreis oder im Freundeskreis und hatte auch so einen Drang, gewisse Themen anzusprechen, die ich in der deutschen Comedy-Landschaft noch nicht so ganz repräsentiert hatte. Das war schon irgendwie ein Traum. Aber dadurch wurde es erstmal so greifbar, dass man ohne jetzt eine Fernsehsendung zu bekommen, dass man da an Leute herantreten kann. Gleichzeitig hatte ich aber trotzdem so viel Respekt davor, dass ich erstmal zu der Comedy-Schule gegangen bin.
Ja? Sie treten mit Hijab auf, finden Ihre Themen im eigenen Leben als deutsch-algerische junge Mutter. Mal sind das Klischees über Muslime, die Sie aufspießen, mal sind es Erlebnisse auf dem Kinderspielplatz. Was braucht ein guter Gag?
Ich habe immer gelernt, Humor löst eine Spannung. Und eine Spannung kann dadurch entstehen, dass halt ein Thema sehr brisant ist. Irgendwas, was in der Luft liegt, so ein Elefant im Raum. Aber man traut sich nicht so ganz, das anzusprechen. Man weiß nicht, wie man es ansprechen soll. Deswegen finde ich auch immer Comedians cool, die einfach das dann irgendwie rauslassen können. Das fand ich immer sehr, sehr cool, wenn so Dinge, wo man sich denkt, ah ja, das denke ich auch. Und das hat mich oft dann auch zum Lachen gebracht.
Aufgewachsen sind Sie in Düsseldorf, da haben Sie inzwischen auch was Neues auf die Beine gestellt, zusammen mit Ihrem Mann, den Comedy Club Düsseldorf. Und Sie hatten ja wirklich sehr schnell Erfolg, also sind in der Kölner Arena vor 13.000 Leuten aufgetreten, waren in der ARD-Show von Caroline Kebekus und im September jetzt starten Sie Ihre erste Solo-Comedy-Tour. Mach nicht so auf teuer, heißt die. Worauf bezieht sich dieses Motto?
Es bezieht sich tatsächlich auf ein Match aus Minder, dem Muslim-Tinder.
Also diese Szene, die wir auch am Anfang gehört haben.
Genau, und das bezog sich eher darauf, dass eben Leute auf Dating-Apps ein bisschen prahlen oder Pseudo-Reichtum darstellen, ne, um eben bei Frauen zu landen, zum Beispiel durch ein Profilbild, das vor einem teuren Auto gemacht wird, aber eigentlich ist das Auto geleast. Es bezieht sich inhaltlich darauf, dass man eben nicht so unnahbar wirken soll oder nicht so, ja, nicht so oft teuer machen soll und nicht so arrogant tun soll. Das war so ein Spruch geworden, eben aus diesem Bit heraus. Meine Mutter sagt es mittlerweile auch. Und dann hat man sich halt dazu entschieden, so die Solotour zu nennen. Und ja, ich bin selber ganz überrascht, wie schnell das vor allen Dingen mit Comedy XXL ging vor den 13.000 Leuten in der Lanxess Arena Köln. Manchmal kann ich das auch noch nicht so ganz wahrnehmen.
Anissa Lucif, ehemalige Anästhesistin an der Berliner Charité und jetzt aufsteigende Comedian. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Lange Zeit wurde darüber gestritten, ob in Venedig ein verblasstes Wandbild des Streetart-Künstlers Banksy restauriert werden darf. Nun wurde das Gemälde zu eben diesem Zweck von der Seite eines Palazzos entfernt, meldet die Nachrichtenagentur Associated Press. Das Werk mit dem Namen The Migrant Child erschien 2019 während der Biennale für zeitgenössische Kunst und es wurde schnell zu einer Touristenattraktion. Es zeigt ein mit schwarzer Sprühfarbe gemaltes Kind in einer Schwimmweste und mit einer Fackel in der Hand. Das Wasser der Lagunenstadt setzte dem Kunstwerk jedoch zu. Die Sanierungspläne des Kulturministeriums lösten aber Kritik aus. Künstler, Aktivisten und Kunsthistoriker erklärten, Banksy sei sich im Klaren darüber gewesen, dass sein Werk nicht für die Ewigkeit bestimmt und der Verfall des Werkes Teil seiner Bedeutung sei. Es ist weltweit der erste musikwissenschaftliche Lehrstuhl, mit dem die UNESCO zusammenarbeitet. Jetzt hat die UN-Organisation die Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik in Weimar um 4 Jahre verlängert. Das teilte Hochschulpräsidentin Anne-Kathrin Lindig mit. Der Lehrstuhl für transkulturelle Musikforschung nimmt alle weltweit existierenden Musikstile in den Blick. Er ist seit 2017 Teil des Netzwerks der UNESCO. Benin hat den US-amerikanischen Filmemacher Spike Lee und seine Frau, die Produzentin Tonya Louise Lee, zu Botschaftern der Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten ernannt. Die Rolle des Paares ziele darauf ab, Menschen afrikanischer Abstammung in aller Welt wieder mit ihren historischen, kulturellen und spirituellen Wurzeln zu verbinden, hieß es zur Begründung. Darüber hinaus erhofft sich die Regierung des westafrikanischen Landes eine Förderung des Kulturtourismus. Spike Lee und Tonya Louise Lee setzen sich in ihren Werken seit langem für Bürgerrechte und soziale Gerechtigkeit in den USA ein. Die Filme von Spike Lee behandeln häufig Themen wie Identität und Gerechtigkeit.
In 220 Szenen beschreibt Karl Kraus die letzten Tage der Menschheit. Bei den Salzburger Festspielen angekündigt als intensive Abrechnung mit Krieg und Propaganda, als Weckruf aus der Vergangenheit.
Die Sache, für die wir ausgezogen wurden, ist eine gerechte. Ja. Da gibt's keine Würstel. Und darum sage ich auch, Serbien muss sterben. Und jeder Russ.
Ein Schuss.
Und jeder Franzose.
Ja, ein Stoß.
Und jeder Brit.
Ein Tritt. Friedenszeiten sind gefährliche Zeiten, ja.
Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Der tschechische Regisseur Dušan David Paržišek hat das Stück für die Salzburger Festspiele neu inszeniert. Es geht um die Schrecken des Krieges, im Kontext des Ersten Weltkriegs geschrieben, aber sicher eine Folie, um über moralische Verantwortung auch hier und heute nachzudenken. Michael Lages ist soeben von der Perner Insel aus Hallein nach Salzburg zurückgekehrt. Guten Abend.
Hallo, Abend.
Wie gewichtet denn Dušan David Paržišek, was in dieser satirischen Tragödie an Stimmungen drinsteckt, also das Satirische und das Tragische?
Er gewichtet, indem er verdichtet und aus dem riesigen Personal, das diese 220 Szenen sozusagen ausmacht, wenn man es ganz inszenieren würde, fokussiert er sich tatsächlich auf die Kriegsberichterstatterin, die im Text eine wesentliche Rolle spielt, dann erfindet er ein Paar, das repräsentiert sozusagen die politische und die künstlerische Ebene. Das ist das Paar von Sigmund und Elfriede Ritter Schwarz-Gelber. Die gibt es so im Stück nicht. Und er hat noch diese beiden sehr nationalistischen, nationalbesoffenen Krieger vom Beginn. Das ist ein älterer Herr, der einen Gemischtwarenladen hat. Der kommt auch tatsächlich bei Kraus vor. Und eine Figur, die Peter Fasching spielt, ein Musiker, der gleichzeitig den Abend auch musikalisch begleitet. Das ist die jüngere Stimme. Und dann tatsächlich gibt es die Figur des Nörglers. Das ist sozusagen das Selbstporträt von Karl Kraus, das sich immer mal wieder einmischt und dem allgemeinen Nationalwahn bei Kriegsausbruch sozusagen die eigene unanpassbare Meinung entgegenhält.
Das heißt, aus den von den 1200 Figuren, die in den 220 Szenen von Karl Kraus auftauchen, haben wir jetzt hier noch 7 aus dem Burgtheater-Ensemble. Das große Historienpanorama als Kammerspiel?
Ja, ich glaube, das ist einer der Gedanken gewesen. Denn wenn ich mich ein bisschen zurückerinnere an frühere Fassungen, die ich von diesem wunderbaren Stück gesehen habe, von Paulus Manker in der Wiener Neustadt oder von Johann Kresnik, sehr legendär, in einem U-Boot-Bunker in Bremen-Farge vor inzwischen 26 Jahren, da war es immer sozusagen die Masse, die sozusagen die Wirkung machte und der Ort, der die Wirkung machte. Hier befinden wir uns auf der Perner-Insel. Das ist ein letztlich leerer Raum, in dem ein großer Würfel steht, der auf verschiedenen Seiten aufgeklappt werden kann und verschiedene Szenen zeigt, auf denen tatsächlich aber tatsächlich diese 7 Figuren manchmal, finde ich, ein bisschen verloren wirken. Und im ersten Teil merkt man auch, dass das nicht wirklich ganz ausgegoren ist, denn Pagisek schüttet die Handlungsstränge, die es ja tatsächlich gibt und die sich immer wiedererkennen lassen, mit Effekten und Wirkungen und Pointen zu, die es eigentlich gar nicht bräuchte. Und auch sehr, sehr viel Musik, Songs, Chansons. Und der erste Teil des Abends, ich sage das sehr deutlich, ist in meiner Sicht ziemlich fürchterlich. Dafür wird der zweite extrem viel, viel besser, weil Pagisek plötzlich auf eine Idee kommt, die im Stück steht. Nämlich tatsächlich Fragmente zu zeigen. Und in diesen Fragmenten wird am Ende immer gefragt, also besonders schlimme Szenen, tote Kinder auf dem Meer und so weiter, und wird immer gefragt, und, liebes Publikum, wie fühlen Sie sich jetzt dabei? Also das ist eine etwas direkte Anmache, aber sie tut etwas, was dem Abend vorher völlig fehlt, nämlich die Fokussierung auf den moralischen Aspekt, auf die Herausforderung, die diese Schrecknisse, von denen Karl Kraus erzählt, für jeden Einzelnen, der zuschaut, haben müssen.
Und was sieht man da in diesem Würfel noch?
Ganz viel Video, ganz viel Projektion, teilweise live von Schauspielerinnen und Schauspielern rechts und links der Bühne auf diesen Würfel projiziert. Und das ist tatsächlich das historische Material. Das ist, wir ziehen in den Krieg, die jubelnden Massen, die sterbenden Soldaten, die untergehende, das berühmte Kriegsschiff Lusitania, also lauter Dinge, die bebildern, wovon Karl Kraus erzählt. Mhm. Während tatsächlich die es spielen, eigentlich eine Geschichte erzählen, die sehr viel mit Medien zu tun hat, sehr viel mit, ja, wie soll man sagen, Interesselosigkeit, aber gleichzeitig Verstrickung in dieses Kriegsgeschehen, was sich da entwickelt. Aber sozusagen, dass zum Beispiel jemand auf der Bühne stirbt, was ja bei einer Geschichte über den Krieg relativ naheliegen würde, das fehlt völlig. Er hat die schmerzhafte Seite im Spiel quasi völlig raus inszeniert und überlässt das alles den Videos. Während im zweiten Teil, wenn er tatsächlich mit uns redet und auch das deutlich fokussiert, bekommt der Abend dann plötzlich eine ganz erstaunliche Genauigkeit. Es gibt noch eine zweite Pointe, diese Szenen, diese Miniaturszenen, wo wir immer gefragt werden, wie es uns jetzt geht, die werden immer mit einem Vorhang beendet. Man denkt immer, jetzt ist Schluss, ist aber gar nicht Schluss, kommen noch 4, 5 Solo-Auftritte. Und das macht plötzlich, das ruft eine Fokussierung auf das, was gedacht wird, nicht das, was gemacht wird, hervor. Und das tut dem Abend im zweiten Teil wirklich sehr gut.
Michael Lages über die letzten Tage der Menschheit, Dušan David Pagiseks Karl Kraus Inszenierung bei den Salzburger Festspielen. Besten Dank, Herr Lages.
Gern geschehen.
Morgen Vormittag gibt's zur Eröffnung der Salzburger Festspiele einen Festakt mit einer Rede der polnisch-amerikanischen Historikerin und Publizistin Ann Applebaum. Und ihre Rede ist dann auch morgen Abend ein Thema hier bei Fazit. Und wenn Sie morgen Vormittag schon Zeit und Interesse haben, Dreisat überträgt diese Rede live von 11 bis 13 Uhr. Einen Oscar, zwei Golden Globes, vier Emmys, ein paar Tonys, ein Berlinale Ehrenbär sowie Auszeichnungen in Cannes und Venedig. Die britische Schauspielerin Helen Mirren ist in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Morgen feiert sie ihren 80. Geburtstag und bekommt noch immer tolle Rollenangebote. Einfach ist das aber nicht.
Such a terrible, terrible person.
Man findet nicht so viele Frauenrollen mit Tatkraft.
You don't always find great female characters with drive.
Ja, dann hat sie sich wohl immer die Rosinen rausgepickt. Zuletzt war Helen Mirren Anfang des Jahres im Western-Drama 1923 zu sehen. Aktuell spielt sie in der Gangsterserie Mobland. Und ab Ende August ist sie an der Netflix-Krimikomödie The Thursday Murder Club beteiligt. Wir wollen Helen Mirren von der Filmjournalistin Christiane Peitz betrachten lassen. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend, Frau Bürger.
Helen Mirren fing mit 18 am Theater an, wurde schnell eine anerkannte Shakespeare-Darstellerin. Im Kino ist sie erst mit 40 so richtig durchgestartet. Und als sie den Oscar für The Queen bekam, da war sie bereits 61. Ihr Haar trägt sie weiß, geliftet ist sie nicht. Ist Helen Mirren also das perfekte Role Model für die alternde Frau?
Naja, vielleicht ist sie vor allen Dingen die perfekte Schauspielerin für unsere Tage, weil in fast allen ihren Rollen ist sie immer so eine ganz tolle Krisenmanagerin. Also die Männer kriegen es irgendwie nicht hin, aus verschiedensten Gründen. Und dann kommt sie auf den Plan und muss den Laden irgendwie schmeißen. Also sie hat ganz besonders viele sehr taffe, ich würde mal sagen, Chefinnen auch gespielt oder Matriarchinnen, also die heimlichen Chefinnen. Zum Teil natürlich auch die offiziellen Chefinnen. Ihre berühmteste Rolle ist natürlich The Queen in Stephen Frears Biopic, für das sie völlig zu Recht 2007 den Oscar bekommen hat. Und diese Chefinnen, diese Autoritätsfiguren, diese Matriarchinnen, positive wie auch böse Intrigantinnen, wie jetzt zum Beispiel in Mobland, den haben Sie eben schon erwähnt, da spielt sie so eine Art Lady Macbeth, die Frau eines Drogenbosses in London und zieht die Strippen hinter den Kulissen. All diese Figuren zeichnen sich dadurch so aus, dass sie so Haltung wahren müssen, dass sie selbst sich beherrschen müssen. Und das Tolle bei Helen Mirren ist aber, dass man immer den Menschen dahinter noch zumindest so ahnt, dass der so aufblitzt. Also sie ist nicht so eine gefühlskalte Chefin, wo ich denke immer noch Isabelle Huppert die weltbeste Schauspielerin ist, das zu verkörpern, sondern da scheint immer Empathie oder auch das, was man eben sich nicht erlaubt zu zeigen, das scheint doch irgendwie auf. Der Schmerz oder die Trauer oder die Überforderung oder der Druck auf einem Amt wie dem der Königin.
Aber eben eine Frau mit ungeheurem Selbstbewusstsein. Wie ist sie dazu gekommen? Also aus was für einer Familie kommt sie?
Vielleicht sind ihre Figuren so tatkräftig und so furchtlos und auch so zäh, weil sie selber von Einwanderern abstammt. Also der Großvater war noch russischer Adel, musste in der Revolution fliehen, ging dann nach London. Der Vater, der war dann endgültig verarmter Adel, schlug sich so als Taxifahrer durch, war eigentlich Künstler. Er änderte den russischen Familiennamen Mironov dann auch in Mirren und die Mutter stammt aus der Arbeiterschicht. Also vielleicht hat sie daher dieses Zähe und ich fand, dass sie haben die beiden Filme, in denen sie aktuell in Streamingdiensten zu sehen ist, erwähnt, 1923, 1923 und Mobland. Ich fand das interessant, da spielt sie nämlich auch in beiden Fällen Einwandererinnen. Beide sind irische Einwandererinnen mit entsprechendem Akzent.
Naja, interessant ist ja auch die große Bandbreite, nicht? Sie macht Arthouse und Blockbuster.
Ja, Sie haben ja eben schon erwähnt, sie hat relativ spät so richtig durchgestartet. Vorher war sie nach einer frühen Bühnenkarriere, Royal Shakespeare Company ist ja nicht nichts. Vorher hat sie eher so Nebenrollen und da war sie halt sozusagen der sexy Sidekick gespielt. Und sie hat aber nie was gegen Körperlichkeit, gegen Sexiness gehabt, aber sie hat sich immer gegen Sexismus verwahrt. Also ganz berühmt ist ihr Bon mot, das hat sie oft gesagt, dass Hollywood vor allem Filme für 18- bis 25-jährige Männer produziert und für deren Penisse. Die hat auch sexistische Anmoderationen schon in den 70er Jahren mal in der BBC, wo einer sie als Sex Queen der Royal Shakespeare Company begrüßt hat, hat sie immer sehr souverän zurückgewiesen. Und so ähnlich wie sie mit eben einerseits Sexiness und andererseits Sexismus umgeht, so ähnlich geht sie auch immer schon in den frühen 80ern mit Arthouse und Kunst und Mainstream, also mit Kunstfilmen und Blockbuster um. Also da hat sie sowohl in Excalibur gespielt als so eine Fee Morgana, oder sie hat aber eben auch bei Peter Greenaway in dessen ja doch sehr schockierendem Arthouse-Film Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber in den 80ern mitgespielt. Und das macht sie im Grunde bis heute. Sie leiht Barbie ihre Stimme. Sie spielt aber eben auch die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir. 2023 war sie damit auf den Berliner Filmfestspielen.
Was ist Ihre Lieblingsszene mit Helen Mirren?
Naja, ihre tollste Rolle ist natürlich The Queen. Arte zeigt, glaube ich, Ende August den Film nochmal und dann ist er da auch nochmal eine Woche in der Mediathek. Also unbedingt nochmal angucken. Also dieser Minimalismus, mit dem sie dieses Understatement mit kleinen Gesten, kleiner Mimik zur Schau stellt, wie der Mensch hinter dieser Bürde des Amts dann doch aufscheint. Das ist diese berühmte Szene, wo sie eine Panne hat, mit dem Land Rover im Bachbett stecken bleibt und dann wartet und dann sieht sie plötzlich diesen 14-Ender, diesen Hirschen, den Prinz Philipp und die anderen Männer der Königsfamilie gerade jagen. Und man hat sie kurz von hinten gesehen, die Schultern zucken. Also sie weint plötzlich doch, lautloses Schluchzen, weil das Volk mag sie nicht mehr, weil sie ja nicht so sehr um Lady Di trauert wie die ganze Nation. Mhm. Und dann sieht sie diesen Hirschen und das ist dann so ein ganz feines, leises Lächeln und dann doch eine Träne. Und sie verjagt das Tier, weil sie nicht möchte, dass es erschossen wird, vergeblich übrigens. Und dann reißt sie sich schon wieder zusammen. Das ist vielleicht eine Minute oder so und da sieht man die ganze Spielkunst von Helen Mirren.
Also unbedingt angucken bei Arte Ende August. Und dann kann man sich diese Szene gleich immer wieder hintereinander angucken, ne?
Ja, genau.
Christiane Peitz über die Schauspielerin Helen Mirren, die am morgigen Samstag ihren 80. Geburtstag feiert. Danke dafür.
Ich bedanke mich.
Und jetzt macht Arno Orzesek Lust auf die gedruckten Feuilletons vom Samstag, die Kulturpresseschau.
Passend zur Urlaubszeit lästert die Süddeutsche Zeitung über den Nahkampf am Strand und den Typus des dort vermehrt auftretenden Ausrüstungsweltmeisters, von Julia Werner, willentlich lieblos, Strandwurst genannt. Auch auf die Gefahr hin, dass Sie sich in Werners Beschreibung wiederfinden, hier ein Auszug. Diese Strandwurst ist ein globales Phänomen, nicht mehr an Nationalitäten festzumachen, auch nicht an einer politischen Gesinnung, sehr wohl aber an einem gewissen Mindesteinkommen. Sie trägt mal Birkenstock und Baumarkttasche, mal Espadrilles oder sogenannte Urlaubskleider. Sie liegt halb ironisch auf schnell trocknenden Hightech-Handtüchern von Decathlon oder schick auf pastellfarbenen Saunalaken. Sie hat natürlich die sogenannte Strandlektüre dabei, ozeanfreundliche Sonnencreme und auch noch jede Menge anderes abenteuerliches Zeug. Und das ist das Problem. Vor lauter Schwimmschuhen, UV-Shirts, Neoprenanzügen fürs Schnorcheln, Sonnenhüten und Isomatten sieht sie den Sand nicht mehr. So die SZ-Autorin Werner über die gemeine Strandwurst. Ein ganz anderes, umständehalber ebenfalls sommerliches Problemfeld beackert Matthias Kalle in der Tageszeitung unter der Überschrift »Deutscher Nationalstolz ist immer gefährlich, auch beim Frauenfußball«. Uns überzeugt Kalles Argumentation überhaupt nicht. Wir wollen sie hier aber keineswegs unterschlagen. Die antinationalen Abwehrreflexe der Linken, über Jahrzehnte relativ funktionstüchtig, wenn die deutsche Nationalmannschaft der Männer spielt, wurden entsorgt wie Thomas Müller bei Bayern München. Schlimmer noch, der eigentlich gefestigte Schwarz-Rot-Gold-Ekel wich einem koketten Patriotismus feministischer Note, denn, so die Argumente der neuen Jubeldeutschen, sie seien doch jetzt die Guten. Keine homophoben Prollmänner mit Runentattoos und ausdifferenziertem Alkoholproblem, sondern Frauen, sympathisch, authentisch, tragen sogar die Regenbogenbinde. Doch was nach Fortschritt aussieht, ist in Wahrheit Regression, eine Normalisierung nationaler Identifikation, flankiert von Popfeminismus, Regenbogenbinde und Wohlfühlästhetik, kritisiert der Taz-Autor Kalle, der selbst in der feministischen Regenbogenbinde offenbar die braune Gefahr identifiziert. Wie bestellt geht es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung um eine Suada wieder die politische Korrektheit. Eine solche Suada verbirgt sich laut Helmut Kiesel in der bisher unbekannten Erzählung Excelsior, die Martin Weiser geschrieben hat, nachdem er wegen seiner Paulskirchenrede 1998 und dem Roman Tod eines Kritikers angegriffen worden war. Es gibt wohl zwei Momente, die den Text historisch bemerkenswert und aktuell bedeutungsvoll machen. Zum einen dokumentiert sich in ihm die mit teilweise infamen Verdächtigungen einhergehende Tribunalisierungssituation, der Walser sich ausgesetzt sah und die ihn an Auswanderung denken ließ. Zum anderen wird in Excelsior das literarisch vorgestellt, was Walser nach seinen Erfahrungen mit einer Sonntagsrede befürchtete. Eine zunehmende Einengung des Rechts auf freie Meinungsäußerung im Namen eines vermeintlich historischen Besserwissens und einer vermeintlich höheren politischen Moral. Tja, Martin Walser hat seine Meinung damals überaus frei geäußert. Den Gegenwind als rein diskurspolizeiliche Anmaßung darzustellen, wie es der FAZ-Autor Kiesel tut, greift womöglich zu kurz. Zum Schluss zu der eminenten Frage: Wie real ist die Gefahr eines Dritten Weltkriegs? Die Frankfurter Rundschau legt sie dem US-amerikanischen Pulitzer-Preisträger und Geheimdienstexperten Tim Reiner vor. Seine Antwort: Die Götter haben uns nicht die Macht gegeben, in die Zukunft zu sehen. Putin hat imperiale Ambitionen. Die US-Sicherheitssysteme werden vom eigenen Präsidenten attackiert. Die Gefahr eines massiven Geheimdienstversagens ist so hoch wie vor 9/11. Die US-Unterstützung für Netanjahus Krieg in Gaza radikalisiert die islamische Welt erneut. So will heißen, auszuschließen ist er nicht, der Dritte Weltkrieg. Was aber einen möglichen konventionellen Angriff Russlands und Deutschlands Kriegstüchtigkeit angeht, empfehlen wir Ihnen das absolut erhellende SZ-Interview mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel unter dem Titel »Die nächsten drei Jahre sind die gefährlichsten«. Und nach der Lektüre gönnen Sie sich dann bitte, was die Taz in einer Überschrift anpreist, nämlich ein Fläschchen Hoffnung.
Arno Ozesek mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Schönes Wochenende.